Ja, ich bin Anna und ich darf heute nochmal predigen. Ich finde das immer eine große Ehre. Ich habe vor kurzem in dem Zimmer von einer Freundin diesen Zettel gefunden. Da ist hier drauf, so bunt wie das Leben selbst. Und so bunt wie das Leben selbst, es hat mich daran erinnert, dass manchmal im Leben Sachen Farben zugeordnet werden. Wir haben schon verschiedene Predigten gehört. Eine von den in den Schuhen Jesus war zum Thema von der Menge umjubelt. Dem könnte man wahrscheinlich so ein Gelb zuordnen. Dann gab es von Liebe getrieben, da könnte man so Rot zuordnen. Und aber auch vom Zweifel geplagt wäre hier vielleicht so ein dunkel-lila. Interessanterweise war kein Schwarz dabei. Manche Leute sagen ja, Schwarz ist keine Farbe. Aber für mich steht heute vom Vater verlassen, das im Schwarz. Wenn man in die Kirche kommt, dann ist die Karfreitagsfarbe auch schwarz, weil es im deutschen Kulturraum oder auch im Kirchenraum eben die Farbe für Trauer ist. Obwohl Schwarz jetzt hier nicht direkt vorkommt, denke ich, dass Trauer ein Teil von unserem Leben ist. Und deswegen finde ich es wichtig, dass auch darüber geredet wird. Wir wollen uns heute einen Abschnitt im Leben von Jesus angucken, der deutlich von Trauer oder von Verlassenheit gezeichnet war. Hast du dir überlegt, was du heute Abend von diesem Gottesdienst oder speziell von der Predigt, wenn du den Titel zum Beispiel gesehen hast, erwartest? Hast du vielleicht selber das Gefühl, dass du von Gott verlassen bist und erwartest vielleicht Antworten? Oder geht es dir gerade gut und du guckst vielleicht auf eine Zeit zurück, wo es dir nicht so gut ging? Vielleicht hast du dir auch gar keine Gedanken gemacht oder bist einfach spontan hier. Ich freue mich, dass du hier bist und ich bin gespannt, wie wir uns heute Abend hier schlagen. Ich hoffe, du bist bereit, dich auf eine etwas andere Predigt einzulassen. Heute ist nämlich einiges an Konzentration und Einfühlungsvermögen erwartet oder gefordert. Es gibt so viele Texte in der Bibel, die voll sind von Handlungen oder Gefühlen, Emotionen, einfach so ganz viele Bilder, wo man Hollywood-Filme draus drehen könnte. Und meistens lese ich da einfach so drüber hinweg. Die Erzählung in Markus 15 zum Beispiel, die hat sehr viele Bilder, auch viele Gefühle, viel Handlung, viel Brutalität. Und meine Gedanken sind meistens, wenn ich solche Geschichten höre, so, ja, Jesus wurde gekreuzigt, dann ist er nach 3 Tagen auferstanden und dann kam irgendwann die Himmelfahrt und so. Ja, super. Und aber eigentlich muss man sich mal überlegen, was man wirklich liest. In Deutschland ist die Todesstrafe verboten. Jesus wird gekreuzigt. Gekreuzigt klingt, finde ich, manchmal so unpersönlich oder harmlos. Aber was hier eigentlich passiert, ist, dass ein Mensch auf die grausamste Art und Weise getötet wird. Und deswegen möchte ich heute Abend nicht einfach nur den Text vorlesen und dann lang und breit was dazu erzählen, sondern ich möchte versuchen, den Bibeltext möglichst genau anzugucken, die Bilder lebendig werden zu lassen und dadurch den Text anders zu verstehen. Und ich hoffe, dass du bereit bist, dich darauf einzulassen. Mitzudenken, dich mit hineinzuversetzen in das, was Jesus erlebt hat, kurz vor seinem Tod, in die letzten paar Stunden hier auf der Erde. Zu dem Bibeltext, der heute Abend Thema sein wird, kann man verschiedene Predigten halten. 2 große thematische auf jeden Fall. Man kann darüber sprechen, warum Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und man kann gucken, was Jesus in den letzten Stunden noch erlebt hat. Und das ist das, was wir heute machen wollen. Der Bibeltext, um den es heute gehen soll, habe ich ja schon gesagt, steht in Markus 15. Und für die aufmerksamen Programmheftleser, ja, da ist ein kleiner Druckfehler drin. Wir haben nicht den Matthäus-Text, sondern den Markus-Text. Markus 15, 21 bis 41. Eine der zentralen Fragen des Markus-Evangeliums ist, wer Jesus eigentlich oder beziehungsweise also ist oder war. Ist er ein besonders berühmter Mensch gewesen? Oder war er der Sohn Gottes? Manchmal ärgere ich mich, dass es im Leben keine Hintergrundmusik gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in meinem Kopf habe ich oft dann so die Musik drin und würde mir wünschen, dass es im Leben auch kommt. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Wenn man jetzt den Text in Markus 15 aber mal anguckt, dann müsste man so eine Hintergrundmusik haben, die sehr dramatisch oder sehr melodisch ist, so ansteigt und dann wieder singt und dann irgendwann so der Höhepunkt durch so ein lautes Crescendo kommt oder so. Wenn man sich diese dramatische Musik einmal vorstellt, Dann möchte ich anfangen mit dem ersten Vers in Markus 15, 20b. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Das hier ist schon der erste Vers. Es geht direkt mit der Haupthandlung los. Sie gehen los, um Jesus zu töten. Was muss das für eine krasse psychische Belastung sein, loszugehen und zu wissen, dass man gleich umgebracht wird? Hast du dir das schon mal überlegt, was es bedeutet, loszugehen zum eigenen Tod? Ich weiß nicht, ob mich meine Beine tragen würden. Ob ich nicht wegrennen würde, mich verstecken. Ich weiß es nicht. Jesus geht seinem Tod entgegen. Und was ich noch krasser finde von der Belastung, von der psychischen Belastung, ist, dass Jesus es wusste. Er hat Tage vorher schon seinen Jüngern erzählt, dass er umgebracht werden wird. Ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat. Es ist wirklich ein banaler Vergleich, aber wenn ich am nächsten Tag eine Prüfung habe, dann schlafe ich schon ein bisschen schlecht. Und das ist nichts im Gegensatz dazu, zu wissen, dass man umgebracht wird. Ich weiß nicht, wie Jesus vorher schlafen konnte oder essen oder leben überhaupt. Ich finde das sehr erstaunlich. An der Stelle verstehe ich Jesus auch nicht. Vielleicht war das so eine ganz krasse göttliche Ruhe, die ihn dann hat gehen lassen können. Ich weiß es nicht. Wenn man weiterliest, steht dort: Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie zwangen einen, der vorüberging, mit dem Namen Simon von Kyren, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Kreuzigen. An einem Holzkreuz aufgehängt werden. Es wurden ihm Nägel durch die Arme, in die Hand rein und durch die Füße geschlagen. Mir tun Spritzen beim Blutabnehmen schon weh. Oder wenn ich mich irgendwie anders mit einem Messer verletze. Wenn ich mir einen Hammer auf den Daumen haue oder wenn ich mir das Knie aufschlage. Ich will nicht wissen, was für ein Schmerz das gewesen sein muss, wenn man solche Nägel durch die Gliedmaßen getrieben bekommt. Und Jesus hat mit seinem ganzen Gewicht an diesen Wunden gehangen. Und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Es muss sau wehtun, an dem Kreuz zu hängen, an diesen Wunden mit seinem ganzen Gewicht. Und dann kommen Leute vorbei und sagen solche Worte. Die Soldaten haben Jesus nicht einfach in Ruhe gelassen, ihn in Ruhe sterben lassen oder so. Ihm werden seine Kleider geklaut und er wird dadurch zusätzlich bloßgestellt. Ein wenig vorher im Text in Markus 15, Vers 17 und den folgenden Versen wird erzählt, dass die Soldaten ihn verspotteten und gequält haben, indem sie auch wieder seine Kleidung ausgezogen haben, ihm Purpur und Mantel umgehängt haben und ihm eine Krone aus Dornen aufgesetzt haben. Eine Krone aus Dornen. Ich habe neulich im Kino ein Plakat gefunden. Ich kenne den Film nicht, aber das ist eine Dornenkrone auf dem Kopf. Und wenn man die Dornenkrone genauer anguckt, dann sieht man, dass die Dornen nur nach außen gehen. Aber Jesus hat eine Dornenkrone aufgehabt, um ihn zu quälen. Ich gehe davon aus, dass die Dornen auch nach innen gerichtet waren. Ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, aber mir passiert es, dass ich Rosen in die Hand nehme und mich an den Dornen steche. Und wenn du das schon mal erfahren hast, dann weißt du, dass das schmerzvoll ist. Und sowas haben die Soldaten Jesus auf den Kopf gesetzt. Aber nicht nur mit einem Dorn, sondern mit ganz vielen Dornen. neben dieser mentalen Belastung, dass er weiß, dass er getötet wird oder sterben wird, kommen diese Demütigen dazu. Er wird ausgelacht, es wird sich über ihn lustig gemacht. Und dazu auch noch der körperliche Schmerz. Zu wissen, dass man stirbt, ausgelacht zu werden und körperliche Schmerzen zu haben. Die Soldaten sind definitiv nicht die Freunde von Jesus. Wenn ich mir diese Szene so vorstelle im Kopf, dann ähnelt das in ganz leichter Variante, wenn ein Kind auf dem Schulhof von Älteren durch die Gegend geschubst wird und gemobbt wird. Nur hier war es auf einem viel, viel grauseren Niveau. Die Römer machen sich über ihn lustig, indem sie ihn den König der Juden nennen. Sie haben über seinem Kopf ein Schild angenagelt, auf dem steht König der Juden. Ich weiß nicht, es ist eine Art von Ironie. Damals wurden die politischen Verbrecher gekreuzigt. Das war eine der grausamsten Tötungsmethoden. Und ausgerechnet darüber schreiben sie über diesen Mann, der am Kreuz hängt, König der Juden. Das ist Ironie schlechthin. Ein König würde nie gekreuzigt werden. Aber es sind nicht nur die Soldaten, die Jesus nicht verstehen oder nicht verstehen, wer Jesus war. Es sind auch einige seiner Mitbürger, die ihn nicht verstehen. In Vers 31 steht und in folgenden Versen steht, dass einige der wichtigsten Leute des jüdischen Volkes ihn nicht als den erkennen, der er wirklich ist. Und sie machen sich über ihn lustig. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Jesus hat allen Grund, sich verlassen zu fühlen. Die wichtigsten Leute um ihn herum, die römischen Soldaten, die religiösen Führer, das Volk, sogar seine Leidensgenossen am Kreuz, rechts und links von ihm, machen sich über ihn lustig. Sie glauben ihm nicht. Jesus kennt das Gefühl, nichts zu gelten. Nicht mit seiner wahren Identität erkannt zu werden. Einfach ausgelacht und beschimpft zu werden. Das muss sich richtig scheiße anfühlen. Und bei dem Ganzen frage ich mich, warum Jesus nicht einfach vom Kreuz runtersteigt. Warum er diese Ohnmacht aushält. Er ändert nichts an seiner Situation, obwohl er die Macht dazu hätte. Er kann Menschen vom Tod erwecken. Warum kann er nicht sich selbst befreien? Es ist dieser unlogische Weg, der ihn schließlich zum logischen Weg bringt. Aber das wissen wir, weil wir wissen, wie die Geschichte weitergeht und wie sie ausgeht. Aber die Menschen damals haben es nicht gewusst. Für die muss es noch viel, viel unlogischer gewesen sein. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut auf und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Das ist der dramatische Höhepunkt der Erzählung. Als es im ganzen Land völlig dunkel ist, schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Ausdruck seiner allergrößten Verzweiflung. Und wieder frage ich mich, warum Jesus eigentlich so leidet. Er wusste es doch vorher schon. Hätte er sich da nicht eigentlich drauf einstellen können? Und wieso kann er sich so von Gott verlassen fühlen, wo er doch selber Gott ist? Nicht nur Mensch, sondern auch Gott. In der frühen Christenheit gab es deswegen auch viele Diskussionen über das Verhältnis von Mensch und Gott in Jesus. Und es ist nicht logisch erklärbar. Aber vielleicht kann man sagen, dass Jesus diese Gottverlassenheit erfahren hat, weil er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Dann, als Jesus diesen Todesschrei abgibt, als er nach mehreren qualvollen Stunden am Kreuz gehangen hat, zerreißt im Tempel der Vorhang. Und das Zerreißen des Vorhangs verdeutlicht nochmal, dass hier nicht nur irgendein Mensch so auf brutalste Weise gestorben ist, aber dass es ein Mensch war, der Gottes Sohn war. Der Tempelvorhang diente im Tempel dazu da, das Allerheiligste von den normalen Gläubigen zu trennen. Und Gott war nicht jedem Gläubigen so sichtbar zugänglich. Aber indem dieser Vorhang zerreißt, ist die Begegnung mit Gott wieder möglich. Die Beziehung zu Gott ist ermöglicht, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. So paradox es auch klingen mag, aber als Jesus starb, starb er stellvertretend für uns, damit die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder möglich ist. Der Vorhang ist weg und Gott ist nicht mehr für den Menschen verdeckt, sondern er ist nahbar, er ist sichtbar, er ist im übertragenen Sinne greifbarer geworden. Die meisten Menschen damals kannten nicht, wer Jesus war. Es wird am Ende nur von Einzelnen erzählt, dass sie ihn verstanden haben. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von fern zuschauten. Unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Ich hoffe, dass in deinem Kopf ein paar Bilder entstanden sind, wie es damals für Jesus war, und dass du ein Stück mit nachvollziehen konntest, was Jesus gefühlt hat. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Vom Vater verlassen. Und wenn ich aber so die Geschichte lese, dann bin ich der Meinung, dass man sie auch von Gott verlassen nennen kann. Vom Vater und von Gott verlassen. An anderen Stellen nennt Jesus Gott meinen Vater. Mein Vater. Diese Anrede setzt eine gewisse Beziehung voraus. Wahrscheinlich eher eine liebevolle Vater-Sohn-Beziehung. Jesus erzählt zum Beispiel auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es gibt einen Hirten, der 100 Schafe hat. Und als er plötzlich ein Schaf verliert, riskiert er alles, obwohl er ja noch 99 andere Schafe hat. Riskiert er alles, um das eine Schaf zurückzubekommen. Jesus sagt, dass Gott sich so um seine Kinder sorgt. Ein Vater, der alles riskiert, um seine Kinder am Leben zu erhalten. Das ist der Vater für Jesus und auch für, also das ist Gott als Vater für Jesus und für uns. Ich weiß nicht, was du für ein Vaterbild im Kopf hast, ob dein Vater dich gemocht hat, ob er lieb mit dir umgegangen ist oder ob du einen Vater hast, der dich eigentlich gar nicht mochte, mit dem du nicht klargekommen bist, der dich vielleicht verlassen hat. Alina, eine sehr gute Freundin von mir, hat ihren Vater im Alter von ungefähr 11 Jahren durch einen tragischen Autounfall verloren. Von heute auf morgen war ihr Vater einfach weg. Und sie hatte zu ihrem Vater eine sehr gute Beziehung. Nicht so gut wie zu ihrer Mutter. Und was bedeutet es, wenn so eine lebenswichtige Beziehung wegbricht? Einfach so. Alina hat es als Schock beschrieben. Schock, Verlust, Trauer, Schmerz. Das sind Worte, die die innere Tiefe nicht beschreiben können, die man in solchen Situationen, solchen lebensveränderten Einschnitten fühlt. Eine Dunkelheit so groß, dass nichts mehr hält, scheint nichts mehr zu tragen. Ich weiß nicht warum, aber es gibt diese Momente im Leben. Krankheit, finanzielle Schwierigkeiten, zerbrochene Beziehungen, geliebte Menschen, die sterben. Es kann sich anfühlen, als wäre Gott nicht mehr da. Jesus hat hier so eine Lebenskrise erlebt. Er hat tiefes menschliches Leid verspürt. Sein Vater hat ihn verlassen und gleichzeitig dazu hat er auch noch tiefes geistliches Leid gespürt, weil sein Gott ihn verlassen hat. Vom Vater verlassen und von Gott verlassen. Ich habe Alina gefragt, wieso sie heute noch an Gott glauben kann. Nach all dem, was sie durchgemacht hat, was ihr passiert ist. Und sie hat gesagt, dass sie es eigentlich gar nicht genau weiß oder nicht genau beschreiben kann. Die Frage nach dem, warum ausgerechnet ihr Vater sterben musste und nicht die Uroma von ihren sonst wie vielen Klassenkameraden. Diese Frage hat sie sehr lange beschäftigt und sie hat bis heute keine richtige Antwort darauf. Und wieso hat sie sich dann nicht dafür entschieden, habe ich sie gefragt, Gott einfach die Schuld zu geben und nichts mehr mit Gott zu tun haben zu wollen? Alinas Mutter und Alinas Opa waren für sie Vorbilder, weil sie weiter an Gott geglaubt haben. Und auch das Wissen, dass ihr Vater ebenfalls an Gott geglaubt hat und er jetzt im Himmel ist, hat ihr geholfen. Sie hat gesagt, dass sie Gott in der Zeit nach dem Unfall viel krasser gespürt hat als sonst. Und dass sie dadurch offener geworden ist für Gott, auch für Wunder, für Dinge, die sie sonst vorher nicht so wahrgenommen hätte. Ich glaube, dass Gott sie wie das 100. Schaf von den, das eine Schaf, was verloren war. Ich glaube, dass Gott sie so gesucht hat und auch festgehalten hat. Jesus war im Gegensatz zu Alina nicht nur vom Vater, sondern auch von Gott verlassen. Und in seiner schlimmsten Not, kurz bevor er stirbt, schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte sind Zitate aus Psalm 22. Das ist ein Klagepsalm. Der Psalmschreiber hat ebenfalls ein großes Leid durchgemacht und hat diese Worte aufgeschrieben, die Jesus dort zitiert. Psalmen können vorformulierte Gebete sein. Und ehrlich gesagt kann ich oft nichts mit ihnen anfangen. Aber ich habe gelernt, dass es in manchen Situationen besonders wichtig ist, solche vorformulierten Gebete zu haben. Manchmal kann das Leid so groß sein, dass man nichts mehr beten kann. Dass nichts mehr über die Lippen kommt, was in eigenen Worten verfasst wurde. Und dann sind solche vorformulierten Gebete unter Umständen das Einzige, was man noch irgendwie sprechen kann. Ich habe das selber schon so erlebt und habe das als große Möglichkeit empfunden, meine eigene Situation, meine Gefühle, meine Wut, meine Trauer, meinen Schmerz auszudrücken. Ich konnte nicht mehr beten, aber was mir da geholfen hat und hilft, sind Freunde und Familie, die für mich beten, die mit mir beten, ohne dass ich beten muss, die für mich weinen, die für mich Gott anklagen, die Fürsprecher für mich werden. Und ich vermute, das ist auch das, was Alina erlebt hat. Den Glauben ihrer Mutter und ihres Opas zu sehen, hat sie gehalten. Das waren Alinas Fürsprecher. Und ich glaube, bei Jesus ist dieser Klagepsalm, der für ihn als Fürsprecher dient. Es ist ein Mittel oder ein Weg, um seine Verlassenheit auszudrücken. Als Jesus keine Worte mehr eingefallen sind, ist es Psalm 22, den er betet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In der Bibel stehen noch mehr solcher Klagepsalmen. Und vielleicht können sie dir auch mal eine Hilfe sein, wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst. Manche Psalmen sind auch vertont worden. Zum Beispiel gibt es das Lied How Long, O Lord. Manchmal hilft es mir auch, wenn ich nicht mehr beten kann, dass ich eigentlich diese Lieder nur zu, dass ich diesen Liedern eigentlich nur zuhöre und aber so zu Gott sprechen kann. Indem Jesus dieses ganze Kuddelmuddel aus körperlichem Schmerz, aus emotionalem Schmerz und aus geistlichem Verlassenheit durchgemacht hat, kann er, egal was passiert, dich und mich verstehen und durchtragen. Das ist die feste Überzeugung meines Lebens. Und das ist das, was ich in den schwersten Situationen erlebt habe. Und ich glaube, dass auch das ist, was dir gilt. In Hebräer 4, Vers 15 steht, dass wir einen hohen Priester, also damit ist Jesus gemeint, haben, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Also, der nichts damit anfangen kann, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Dass wir einen hohen Priester haben, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Weil Gott in Jesus das größte Leid, das es geben kann, miterlebt hat, kann er mitfühlen. Und indem Gott Jesus nach 3 Tagen nach seinem Tod wieder auferweckt hat, war für Jesus und damit auch für uns diese Gottverlassenheit für immer weg. Auch wenn es sich manchmal so anfühlen kann. Du und ich, wir werden nie, nie, nie so verlassen sein von Gott wie Jesus in seiner Zeit, als er am Kreuz hing. Das ist meine Hoffnung und das ist, warum ich an Jesus glaube. Ich möchte diese Predigt mit einem Versprechen beenden, das Gott Josua gegeben hat, als er Gottes Beistand brauchte. Ich glaube, dass Gott auch uns das zuspricht. Und deswegen möchte ich es jetzt zum Abschluss dir und mir noch zusprechen. Gott spricht zu Josua in Josua 1, Vers 5. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Amen.